Kennen wir eigentlich das Grab Davids?
Bisher leider nein. Am Südabhang des Tempelberges war die Davidstadt, also sein Palast und die Häuser drumherum. Dort vermutet man die Königsgräber von Jerusalem, aber bisher hat man sie nicht gefunden. Es gibt in der Oberstadt von Jerusalem eine Synagoge mit einem Davidsgrab, das ist aber ein Kenotaph, also ein leerer Sarkophag. Dort erinnert man sich des David, aber das Grab kennen wir nicht.
Ich begrüße Sie, mein Name ist Christina Blumrath. David war der einzige große König Israels. Es gab keinen vor ihm und keinen so großartigen nach ihm. Professor Krauter, hat das in das Bewusstsein der Juden, hat sich das dort eingeprägt und wenn, wie?
Ja, das hat sich sehr stark eingeprägt, vor allem in Zeiten der Katastrophen, als das Nordreich unterging im Jahre 722, das Südreich im Jahre 586, als Israel nie mehr selbstständig geworden ist, eine kurze Zeit in der Makkabäerzeit, in der Römerherrschaft. Und da hat man sich des David besonnen und hat gesagt, es wird ein zweiter David kommen. Der Davidsohn, der Messias, der wird sein wie David. Mit einem wesentlichen Unterschied. Das Davidreich ist untergegangen, das Reich des zweiten David wird nicht mehr untergehen. Das hat zur Folge gehabt, dass etwa zur Zeit Jesu man einen politischen Messias erwartete, der die Römer aus dem Land jagt. Wenn wir in den Evangelien immer wieder hören, dass Menschen Jesus ansprechen mit Sohn Davids, also zum Beispiel Aussätzige, Sohn Davids, erbarme dich meiner oder erbarme dich unser, dann heißt das, ich bekenne mich zu dir als dem Messias. Das hat aber auch die Erwartung in sich, dass er diese politische Rolle spielen soll. Und das hat nun Jesus nicht getan. Sein Auftrag war ein anderer.
Zurück zum König David. Dieser König David hatte einen Sohn, Salomon, der nicht ein solch großartiger König war, aber trotzdem 50 Jahre regiert hat. Er hat eine ganz besondere Eigenschaft gehabt. Er hat etwas geprägt.
Ja.
Was ist das?
Ja, sofort, das ist einfach so schön. Er hat 50 Jahre regiert und hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Im Wort Salomo, hebräisch Shalomo, steckt das Wort Shalom, Friede. Also könnte man ihn übersetzen mit Friedrich.
Friedrich, ja.
Er hat 50 Jahre lang dem Volk Frieden gebracht. Seine größte Tat war der Bau des Tempels, den David plante, den er aber nicht mehr durchführen konnte. Nun können Sie natürlich fragen, wieso braucht man denn den? Das Bundeszelt mit der Bundeslade hat es doch auch getan. Eigentlich doch nicht. Noch einmal, Davidreich, Großreich, umliegende Völkerschaften im Reich eingegliedert, vorherrschendes Reich im Vorderen Orient, wenn nicht lange, aber immerhin für die beiden, für die Dynastie David und Salomo. Und es gehört zur vorderorientalischen Vorstellung, wenn ein Reich groß ist, dann braucht es eine Mitte. Das ist der Tempel. Denn der Gott garantiert den Bestand des Reiches. Also brauche ich einen Tempel als Wohnung Gottes.
Wie sieht ein solcher Tempel aus?
Ja. Das ist natürlich die entscheidende Frage. In solchen architektonischen Fragen waren die Israeliten nie kreativ.
Warum nicht?
Sie kamen aus der Wüste, wo man keine Architektur hat. Da hat man gelernt, wie man Zelte aufbaut und wieder abreißt und wie man die Wasserstellen findet und so. Die Tradition war eine ganz andere. Ihre große Stärke war der Prophetismus, also das Wort Gottes, das sie dem Volk schenken konnten, aber nicht große Leistungen.
Zurück zum salomonischen Tempel. Gibt es für eine solche Art von Tempel eine vorgegebene Konzeption?
Ja, die vorgegebene Konzeption haben im Grunde alle vorderorientalischen Reiche und Kulturen den Babyloniern entnommen. Wir müssen ein wenig jetzt zurückgehen, etwa 800 Jahre vor der Zeit, von der wir jetzt sprechen. Das altbabylonische Reich, großer König Hammurabi, die Zeit also, da hatten die Altbabylonier, wie wir sie heute nennen, eine Konzeption entwickelt, die umwerfend schön ist, einfach auch stimmig. Sie haben nämlich einen Stufenturm gebaut, also das muss man sich etwa so vorstellen, wenn Sie so wollen, eine Pyramide, aber mit Stufen. Das hat einen Grund. Oben auf der Spitze ist die Wohnung des Gottes. Unzugänglich. Nur der Oberpriester darf gelegentlich hinauf, um den Gott zu pflegen, also das Kultbild zu reinigen und ihm Weihrauch wahrscheinlich zu streuen und anzubeten. Aber für Menschen unzugänglich. Das nennen wir den Wohntempel. Das ist theologisch etwas ganz Feines und Schönes, nämlich da wird architektonisch ausgedrückt, dass Gott für uns Menschen von uns aus gesehen unzugänglich ist. Dass er in unzugänglichem Lichte wohnt, wie es dann später im Neuen Testament heißt. Oder theologisch gesprochen könnte man sagen, das ist die architektonische Darstellung der Überweltlichkeit Gottes, der Transzendenz. Oben also der Wohntempel. An großen Festtagen steigt der Gott herunter.
Und er macht sich zum Volk, ja.
Begibt sich zum Volk, ja. Und da macht er dem Namen Babel alle Ehre. Im Babylonischen heißt nämlich Bab Tor und El ist das gemeinsame Wort für Gott. Also Babel heißt eigentlich Tor Gottes. Er steigt herunter, unten ist eine große Halle, das nennen wir den Erscheinungstempel. Er wendet sich den Menschen zu, er zeigt sich ihnen, er zeigt ihnen seine Zuwendung, er offenbart sich ihnen. Und das ist theologisch natürlich genauso richtig, denn Gott ist nicht nur einer, der in unzugänglichem Lichte wohnt, sondern der sich den Menschen zeigt. Und das wird architektonisch dargestellt. Wenn ich kurz auf das Missverständnis eingehen darf, die Bibel macht ja diesen Turmbau zu Babel, den die Väter Israels überhaupt nicht verstanden haben, herunter als ein hybrides, ein wahnsinniges Menschenwerk. Die haben nicht verstanden, was das ist, nämlich der Wohntempel Gottes und der Erscheinungstempel. Nehmen wir das einfach mal als Konzeption.
Was war jetzt die Besonderheit dieses Tempels?
Ja.
Wo war das Allerheiligste?
Des Salomonischen jetzt, ja. Die anderen Völker haben diese Grundkonzeption des Stufenturms, übrigens Zikkurat genannt, übernommen. Nicht nur die Israeliten, auch alle anderen, sogar die Römer und Griechen noch. Nur haben sie das Ganze von der Vertikalen in die Horizontale gelegt. Und jetzt gibt es den Wohntempel, das ist das Allerheiligste. In der Bibel heißt das Debir. Das war ein kleiner, fensterloser Raum. Er hatte drei Stufen mit einer Tür verschlossen, im zweiten Tempel durch einen Vorhang. Dort war jetzt die Bundeslade, die vorher im Bundeszelt war. Das ist also der unzugängliche Wohntempel. Zudem darf der hohe Priester nur einmal im Jahr hingehen, nämlich am großen Versöhnungstag, am sogenannten Yom Kippur, wo er hineingeht, niederfällt und anbetet. Er soll sich aber nicht lange drin aufhalten, weil er vor der Majestät Gottes unmittelbar steht. Das ist ein kleiner Raum. Davor ist ein großer Raum, das ist das Heilige des Tempels. Dort steht der Rauchopferaltar mit den bekannten Elementen.
Rauch, Feuer und Beben.
Rauch, Feuer und Beben. Man holt vom Brandopferaltar im Vorhof mit goldenen Gefäßen glühende Kohlen, legt sie darauf. Der Priester, der gewählt wird, jeden Tag, jeden Morgen wird einer ausgewählt, der das tun darf und soll, streut Räucherwerk darüber, das geht in die Höhe und währenddessen blasen Priester mit Posaunen hinunter in den Vorhof. Das soll sozusagen das Beben, den Lärm darstellen. Das sind die Sakramentalen, würden wir Christen sagen, Zeichen der Anwesenheit Gottes, der Priester, der dieses Rauchopferaltar darbringt, fällt nieder und betet an.
Professor Krauter, gibt es eigentlich in der Bibel neben den Schilderungen des Tempels auch Erzählungen vom Tempel?
Ja, die schönste für mich ist die Berufungsvision des Propheten Jesaja, Kapitel 6. Jesaja, 8. Jahrhundert in Jerusalem, war selber Priester. Nach der Schilderung dieser Berufungsvision dürfen wir annehmen, dass er gerade dran war, das Rauchopfer darzubringen im Heiligen des Tempels. Und da hat er eine Vision. Da hat er die Vision, dass die Herrlichkeit Gottes im Tempel ist. Und wiederum kommen diese Zeichen. Er sagt, der Tempel hüllte sich in Rauch. Er glaubt sogar, die Schleppe Gottes zu sehen. Er fällt nieder und betet an und ruft aus, weh mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und dann kommt ein Engel, nimmt mit einer Zange eine glühende Kohle und reinigt seine Lippen und sagt, Gott hat dir vergeben, du bist gereinigt.
Ein schmerzhaftes Bild.
Ein schmerzhaftes Bild, wie manche Reinigung und Umkehr durchaus schmerzhaft sind.
Das ist was für einen Symbolcharakter hat das?
Das hat den Symbolcharakter der inneren Reinigung. Mhm. Und Reinigung kann mal brennen wie Feuer.
Ja.
Zu dieser Vision gehören noch die sogenannten Seraphim. Er sieht sozusagen stellvertretend für Gott sechs Seraphim. Seraphim heißt zu Deutsch die Brennenden. Wahrscheinlich war es so, dass die lodernden Flammen, die ja Gott symbolisieren sollen, werden stilisiert zu Engeln. Darum heißen die Seraphim auch die Brennenden, sodass die beiden Elemente da sind, der Rauch und die Seraphim, die Brennenden, die Anwesenheit Gottes. Er fällt nieder und betet an und lässt sich senden. Wen soll ich senden? Und er ist bereit, den Auftrag Gottes anzunehmen. Eine weitere schöne Geschichte vom Tempel, die kennen wir dann aus dem Neuen Testament, der Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, der ja auch gerade dran ist, das Rauchopfer darzubringen, hat die Vision mit der Zusage des Engels, dass er einen Sohn liebkosen darf in einem Jahr.
Schade, dass wir jetzt hier unterbrechen müssen, aber wir sind gleich zurück nach der Pause. Leider ist fast alles Schöne endlich. Im Jahre 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die neue Babylonier zerstört. Wie erging es unserem salomonischen Tempel? Konnte er standhalten oder fiel er, Professor Krauter?
Er konnte leider nicht standhalten. Aber ich glaube, es ist interessant zu hören, wenn wir noch mal kurz zurück dürfen, wie es denn zum Tempelbau kam. Sie haben ja selber gesagt, die Israeliten waren im architektonischen Bereich nicht so gut. Salomo hat sich der Phönizier bedient. Das ist heute der Libanon. Die Phönizier waren ein geniales Volk. Für einige Dinge können sie nicht, zum Beispiel, dass sie die berühmten Zedern haben. Ohne Zedernholz konnte man keinen Palast bauen. Schon David hat Zedern heranschaffen lassen für seinen Palastbau. Schon gar keinen Tempel. Dann hatten sie großartige Baumeister und Handwerker und Künstler, die Salomo alle angeworben hat, damit sie ihnen helfen, den Tempel zu bauen. Der König damals von Phönizien hieß Hiram, der mit David eng verbündet war, mit David und dann später mit Salomo. Wie es eben damals üblich war, hat man die Freundschaft dadurch bekräftigt, dass man die Tochter des Königs, des Befreundeten, zusätzlich geheiratet hat. Die Phönizier waren auch sonst genial. Sie haben die Handelsschifffahrt erfunden und vor allem das Alphabet, das im Grunde das unsere geworden ist. Genauso bei den Griechen, Römern, Russen und so weiter. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage.
Also gab es dann einen Wiederaufbau dieses salomonischen Tempels oder hat man sich dann einfach dem Schicksal gefügt?
Ja, also zunächst mal kam es zum Untergang, wie Sie schon gesagt haben, und zwar radikal. Der Tempel wurde total zerstört. Leider ist damals, so vermuten wir, die Bundeslade verbrannt worden. Mhm. Man hat umfangreiche Suchaktionen bis in unsere Zeit herein gestartet, um vielleicht doch noch die Bundeslade zu finden, weil man hoffte, dass die Priester, als sie annehmen mussten, dass der Tempel zerstört werden wird, sie irgendwo vergraben hätten, aber bisher ohne Erfolg. Die Neubabylonier, in der Bibel heißen sie Chaldäer, haben Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, die heiligen Gefäße nach Babylon gebracht, die Oberschicht des Volkes, die Generäle, die Priester, die Beamten, die Diplomaten, alle in die Verbannung nach Babylon geschafft. Und da waren sie nun 50 Jahre lang.
Und der Tempel wurde aber wieder aufgebaut, oder? Ja. Das müssen Sie jetzt erzählen,
Professor Krause. Er wurde wieder aufgebaut und auch da bedurften die Juden, wie man ja jetzt sagen muss, die vom Nordreich, die hatten ja keine Bedeutung mehr. Also die Juden waren wiederum nicht in der Lage, alleine ihren Tempel zu bauen. Der Großkönig der Perser, Kyros, hat in einer ganz kurzen Zeit das babylonische Weltreich zum Einsturz gebracht und hat den allen Verbannten, den Juden, aber auch den anderen erlaubt, heimzukehren. Und er hat ihnen Geld mitgegeben aus der Staatsschatulle und Handwerker und Baumeister, damit dies möglich war. So auch den Juden. Es hat dann einige Zeit gebraucht, weil die Juden, als sie nach Jerusalem heimkamen, erstmal sehr zum Unwillen der Propheten ihr eigenes Haus errichteten und den Bau des Hauses des Herrn hintanstellten. Es hat dann doch geklappt, aber weil die Leute doch relativ arm waren, war der zweite Tempel zwar in der Ausdehnung genau wie der erste, aber doch relativ ärmlich, sodass gesagt wird, alte Männer, die den alten Tempel, 50 Jahre waren ja vergangen, noch erlebt hatten, haben geweint, weil die Pracht des Alten dahin war. Ja.
Gibt es heutzutage, wenn ich an das Jerusalem heute denke, gibt es da noch Reste von diesem Tempel? Könnte man da noch was sehen, besichtigen?
Ja, ich nehme sogar an, dass eine ganze Reihe von den Leuten, die uns jetzt zuschauen, dort schon gewesen sind. Das ist die sogenannte Klagemauer.
Was hat das eigentlich für eine Bewandtnis auf sich? Ist das wirklich die Mauer, vor der geklagt wird, oder ist das ein falsches Bild, was wir da sehen?
Das ist ein richtiges Missverständnis. Ich sage jetzt, was es ist. Das ist der letzte Rest der Westmauer, der Westumfassungsmauer des Herodianischen Tempels. Dazu ein Wort. Ich sagte, der Neuaufbau des Tempels war relativ ärmlich. Herodes der Große, man nennt ihn groß, weil er so viel gebaut hat, vor allem in Jerusalem und Umgebung, hat nun diesen Tempel prachtvoll renovieren lassen. Längst ging das weiter über seinen Tod hinaus. Noch zur Zeit Jesu hat man tüchtig an dieser Restaurierung gebaut. Das muss ein ganz, ganz prachtvolles Bauwerk gewesen sein. Im Jahre 70 nach Christus haben die Römer auch diesen Tempel wieder zerstört. Und die sogenannte Klagemauer ist der letzte Rest der Westumfassungsmauer. Die großen Steine, die Quadersteine, die man da sieht, sind original Herodes. Das, was drüber ist, die kleineren, sind aus der arabischen Zeit.
Lass mich noch mal kurz fragen. Diese Klagemauer, da sehen wir ja, dass die Menschen dorthin kommen, sich verneigen und dann, also irgendwie hast du das Gefühl, die klagen die ganze Zeit. Ja. Klagen sie nur oder tun sie es nicht?
Die tun es nicht, sondern das ist ein Missverständnis. Das sind also fromme Juden, die haben ihr Gebetbuch und jetzt machen sie immer diese Bewegung und wollen damit in den Rhythmus des Gebetes den ganzen Körper einführen. Und da die Frömmsten ganz nahe an der Mauer sind, glauben wir Christen, die würden immer sozusagen symbolisch ihren Kopf an die Mauer schlagen und klagen, dass der Tempel weg ist. Das ist für sie das Gegenteil, das größte Heiligtum, weil es der letzte Rest des, des salomonischen und dann wieder aufgebauten Tempel des Zerubabel, dann des renovierten herodianischen Tempels ist. diese, ich sage lieber Westmauer, ist deshalb so wichtig für fromme Juden, weil sie ja auf den Tempelplatz nicht dürfen. Warum nicht? Weil sie nicht genau wissen, wo das Allerheiligste war. Und da dürfen sie nicht herumtrampeln. Das darf nur der hohe Priester. Und weil sie nicht wissen, wo dieses Allerheiligste gewesen ist, bleiben sie dort haften und stehen und beten dort, wo eben der letzte Rest des Tempels vorhanden ist. Also wie gesagt, das mit der Klagemauer ist unter uns Christen unausrottbar. Alle Welt sagt so, in allen Büchern steht.
Das ist aber trotzdem, es ist erhellend, falsch. Ich werde mir das merken.
Ja.
Professor Krauter, warum haben wir eigentlich, wir Christen, keinen Tempel?
Ja, wir haben ihn schon, nur nennen wir ihn nicht so. Wir sagen Kirche. Das Wort Kirche hat ja die Doppelbedeutung. Das Wichtigere ist Kirche als Volk Gottes. Wir haben aber auch den Kirchenraum. Und das sind eigentlich beide Elemente vorhanden, die einen Tempel ausmachen. Es ist der Wohntempel. Das heißt, wenn der Bischof einen Kirchenraum in Besitz genommen hat für Gott, wir nennen das die Weihe, die Kirchweihe, dann dürfen wir davon ausgehen, dass genauso wie im Jerusalemer Tempel Gott in unseren Kirchen anwesend ist. Und wenn dort Gottesdienst gefeiert wird oder wenn wir dort meditieren, dann wendet sich Gott uns zu, dann hätten wir auch den Erscheinungstempel. Für Katholiken könnte man noch darauf hinweisen, dass eben der Tabernakel auch so etwas darstellt wie den Wohntempel. Also wir haben den Tempel nicht in der Originalfassung, aber der Idee nach ist das eigentlich vorhanden in unseren Kirchen. Interessant ist, dass in der neutestamentlichen Zeit, wo es ja viele Judenchristen gegeben hat und man sich des Tempels sehr genau erinnert hat, auch nach dem Jahre 70, die Leute wussten ja, dass es den Tempel gab und wie er ausgesehen hat, da hat nun das Wort Tempel einen Begriffswandel erfahren. Das heißt, es kommt beides vor. Im Hebräerbrief, den ein Judenchrist geschrieben hat, ein theologisch gebildeter Judenchrist, wird Bezug genommen auf den Tempel. Da kommen all die Elemente vor mit Opfer, Brandopfer und das wird alles auf Christus bezogen. Es gibt aber eine Wandlung, die ganz interessant ist. Und da möchte ich gerne zwei Stellen vorlesen, woraus wir sehen, dass jetzt der Tempelbegriff auf uns übertragen wird. Da heißt es, 1. Korinther 3,16 und folgender Vers, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Ihr. Paulus schreibt das der Gemeinde von Korinth. Und der Geist Gottes in euch wohnt. Also die Tatsache, dass wir den Geist Gottes, an anderen Stellen sagt Paulus, den Geist Jesu Christi in uns tragen, macht uns zu Tempeln Gottes. Weiters schreibt er, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Das heißt, in dieser Zusage, dass wir Tempel Gottes sind, steckt natürlich zugleich ein Auftrag, dass wir diesen Tempel Gottes, der wir selber sind, achten, ehren sollen und nicht schänden dürfen. In einer etwas späteren Schrift im Neuen Testament, also der 1. Korintherbrief dürfte so geschrieben sein zwischen 53 und 55, der 1. Petrusbrief ist wesentlich später geschrieben, da steht etwas ganz Ähnliches, da heißt es, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Das heißt, da ist nicht nur der einzelne Tempel Gottes, sondern wir als glaubende Gemeinschaft bilden sozusagen ein geistiges Haus, einen geistigen Tempel Gottes. Lasst
ich
euch
muss Sie unterbrechen. Die Zeit rennt uns durch die Finger. Ja. Wir haben es gehört, wir alle, die wir getauft sind, sind getaufte Geistträger, Tempel des Heiligen Geistes. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns wieder in einer Woche hier zur gleichen Zeit.